Mit diesem Wochenende und der Aussendungsfeier am Sonntag geht nach 2,5 Jahren der erste Kurs zum Katechisten für die Evangelisation, eine Kooperation zwischen Radio Horeb und dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen, zu Ende. Sodass wir jetzt alle, die über Radio Horeb mit den Teilnehmern verbunden sind, ganz herzlich begrüßen. Und jetzt spricht Palutiner Pater Hans Buob zum Auftakt des Abschlusswochenendes ein letztes Mal im Rahmen des Katechistenkurses. Das Thema Eigenschaften des Jüngers.
Danke, Vater im Himmel, dass du uns als Frucht des Leidens Jesu den Heiligen Geist verheißen hast und gesandt hast. Und dass du uns einlädst, uns unter die Führung dieses Geistes zu stellen, Hörende zu sein, damit er durch uns das tun kann, was wir selbst nichts vermögen. Darum bitten wir dich. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb, vielleicht zum Auftakt dieses Wochenendes einfach noch einen Gedanken. Lassen Sie ihn einfach mal so ein bisschen ins Herz, hören Sie in sich hinein, wie weit er schon gewachsen ist, weil er noch wachsen darf. Er wächst ja im Tun. Das ist oder sind die Eigenschaften, möchte ich es mal nennen, eines Gesandten, eines Apostels, eines Jüngers. Woran erkenne ich einen solchen Jünger? Besser gesagt, vielleicht statt dann erkenne ich, was sind für so einen Jünger, für so einen Apostel, so einen Gesandten die Voraussetzung, dass der Sendende überhaupt zum Zug kommt. Wissen Sie, ich kann jemanden senden, der geht und macht, was er will. Dann wird das nicht erfüllt, wozu er gesandt ist. Deshalb, welches sind Voraussetzungen, möchte ich es vielleicht sogar sagen, statt Eigenschaften, für einen Gesandten, damit er den, der ihn sendet, auch wirklich gegenwärtig setzt, seine Botschaft weitergibt, dass das sich ereignet, was der Sendende will. Der Apostel, das ist das Wort selbst, ist der Gesandte. Und Sie wissen, Jesus hat zuerst seine 12 gesandt, aber dann hat er noch 72 andere Jünger gesandt. Und zu denen gehören nämlich wir. Wir sind nicht die 12, die Nachfolger der 12. Wir sind die Nachfolger der 72. Und denen hat er denselben Auftrag gegeben. Botschaft zu verkünden, Kranke zu heilen und alles Mögliche, Sie wissen es. Das sind doch alles Dinge, wo jeder von uns sagen muss, lieber Gott, da hast du Nebengriffe, das kann ich alles nicht. Wenn Sie das ehrlichen Herzen sagen können, dann sind Sie genau der Richtige. Nicht? Wenn Sie, wir müssen uns auch in diesem Wochenende noch einmal, vor wir gesendet werden, uns klar werden, was ist die Voraussetzung? Kann Gott das heute tun in unserer Wüste, wie wir gerade gehört haben? Durch mich, was er tun will, nämlich Wunder. Und wenn ich Angst habe, hey, was ich tun soll, dann fehlt etwas Wesentliches. Sie haben deshalb Angst, weil sie wieder mit sich selbst rechnen. Stimmt's? Und genau auf diesen Punkt wollen wir eingehen. Damit sie in einer Freiheit sich senden lassen, mit einer inneren Freude, höchstens Angst vor der eigenen Armseligkeit, dann an den Ort gehen, wohin der Herr sie sendet. So ist auch Christus, wie der Hebräerbrief ihn nennt, der Apostel des ewigen Vaters. Ein Begriff Jesu, den man selten hört. Nicht? Der Hebräerbrief nennt ihn Apostel des ewigen Vaters. Und er sagt uns ja, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Genau so. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder auf Jesus zu schauen. Nicht bloß auf sein Wort, das unbedingt, da komme ich noch drauf, sondern auch auf sein Leben. Betrachten Sie immer wieder das Leben Jesu. Und da werden Sie immer wieder Dinge feststellen wie, ich kann nur sagen, was ich vom Vater höre. Da höre ich überhaupt was. Höre ich überhaupt hin? Bin ich überhaupt ein Hörender? Ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Das ist das Beispiel Jesu. Er kommt nicht und sagt, ich bin Gottes Sohn, ich kann das alles aus dem Handgelenk. Nein, wir müssen auf Jesus schauen. Den Gesandten des Vaters, der uns sendet, wie er gesandt ist. Und das zweite Vatikanische Konzil sagt, dass alle Getauften und Gefirmten zum Apostolat berufen sind, sei es durch Wort oder durch Beispiel. Und jeder, wir haben ja auch die letzte Zeit uns eingeübt in viele praktische Möglichkeiten dieses Apostolates. Und vielleicht mancher hat schon herausgespürt, was der Herr von ihm will, wie der Herr durch ihn sprechen will, handeln will. Und vielleicht ist es vielleicht dem einen oder anderen sogar einfach nur sein Leben mit dem Herrn, sein Beispiel, wo er nichts vormacht, wo er lebt wie alle anderen leben, aber anders lebt, trotzdem. Es geht darum, was will der Herr durch mich tun? Wir haben eine Sendung, und zwar unabhängig von einer äußeren Sendung, schon allein durch Taufe und Firmung, sagt das Vatikanische Konzil. Und Apostolat heißt also Sendung. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Sendung ist ein Geheimnis. Wenn Sie können, was er da hingeschickt, nein, das hat nichts mit Sendung zu tun, in diesem göttlichen Sinn. Sendung ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist in das Wesen der Sendung selbst eingeschrieben. Warum? Denn es ist doch Teilnahme des Menschen am Werk Gottes. Das ist doch ein Geheimnis. Wie soll ich am Werk Gottes teilhaben, ich gebrechlicher Mensch? Wie soll ich Worte aussprechen, die den Menschen verwandeln? Wie soll ich Taten setzen, die den Menschen auf Gott hinbringen? Wie soll ich Gottes Reich im Menschen aufbauen? Ich mit meinem menschlichen Vermögen und Worten? Geht doch gar nicht. Da spüren Sie auf einmal, Sendung ist ein Geheimnis. Ist ein geheimnisvolles Teilnehmen des Menschen am Werk Gottes, am Tun Gottes. Und das göttliche Tun ist verwandelndes Tun, ist heilendes Tun, je nachdem. Nicht? Also es ist praktisch die Unterwerfung unter den Geist, der weht, wo er will. Sendung heißt, sich dem Geist ausliefern, wie Papst Paul VI. In Evangelii Nuntiandi schreibt, dem Geist Gottes ausliefern, damit er durch uns das Werk Gottes tut. Das ist das Geheimnis der Sendung, am Werk Gottes teilhaben. Das verlangt, dass ich mich dem Geist ausliefere, von dem ich nicht weiß, woher er kommt und wohin er geht. Johannes 3,8. Sie kennen die Stelle. Aber das gilt es jetzt zu realisieren. Wenn wir schon alles wissen, dann brauchen wir den Heiligen Geist ja nicht. Aber dann wird nur Menschenwerk daraus. Und das ist halt das, was wir halt vielfach erleben. Nicht? Wer kann sich denn in unserem Land noch vorstellen, dass es da noch einmal zum Brennen kommt für Christus? Wir hoffen's, aber glaube tun wir's nicht. Sind Sie ehrlich? Und jetzt sich da hineingeben als Gesandter und glauben, dass Gott Wunder tut, dass er in unseren Breiten, wo wir sind und wo sie hingeschickt werden, und wenn es noch so aussichtslos aussieht, dass er durch mich etwas tut, was keiner von uns richtig glauben kann, wenn wir ehrlich sind. Ja, also wir wünschen es sich auch. Aber und genau das ist es. Und das muss uns bewusst werden. Und dann werden sie staunen, was Gott durch sie tut. Ohne, dass sie Kopfstände machen und ähnliches Zeug. Nicht? Aber sie müssen sich klar sein, sie liefern sich dem Geist aus. Das heißt teilhaben am Werk Gottes. Dazu sind wir gesandt. Sich ausliefern dem Geist, von dem ich nicht weiß, woher er heute bläst. Ich habe vielleicht Wunderbares geplant, weil ich gedacht habe, das will sicher Gott heute. Und auf einmal bläst er von einer anderen Seite. Auf einmal kommen Dinge dazwischen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und wie reagieren sie? Genau das ist es. Da war meine Planung, war zwar gut gemeint, war überzeugt, Gott will das sicher, so wie es aussieht. Aber es kann auch sein, es ist so. Aber ich muss diese Offenheit haben für dieses Wort. Immer klar sein. Ich handle und habe eine Sendung am Werk Gottes. Und das ist die Sache des Heiligen Geistes und nicht meine. Ich bin nur Werkzeug. Und deshalb täglich diese Auslieferung an den Heiligen Geist. Und da werden Sie oft merken, dass das nicht einfach immer so einfach ist. Vor allem, wenn Sie gegen Frömmigkeit kämpfen, in Anführungszeichen. Wenn Sie Bestes eigentlich vorhaben und Sie werden von seelsorglich zuständigen Leuten, wie man es dieser Tage wieder solche Leute erzählt haben von Pfarreien, die ich gut kenne. Ich war so schockiert, ich hab, glaube ich, einige Tage nur noch für das gebetet. Ich denke, gibt's das auch? Und da in der Geduld bleiben, in der Liebe bleiben, sonst haben sie mit dem Heiligen Geist keine Verwandtschaft, das ist auch klar. Also der Heilige Geist handelt nicht durch ihren Zorn und ihre Aufgeregtheit und ihre Ungeduld und weiß ich was alles für Untugende, nein. Sondern nur durch die Liebe, er ist selbst die Liebe. Und nur die Liebe ist schöpferisch. Und er kann Wunder tun, wo Sie keine Vorstellung haben, dass das noch möglich ist. Er weht, wo er will. Ich muss hörender sein. Ein Apostel muss ein dauernd hören, wie Jesus. Ich sage nur, was ich den Vater sagen höre. Nicht? Das heißt, ich muss im alltäglichen Leben, in allem, was sich ereignet, muss ich dauernd im Hören sein. Und deshalb gibt es für mich kein Warum mehr, sondern nur noch ein Wozu. Der Hörende fragt nur Wozu, der fragt nicht Warum. Aber verstehen Sie, sich da einüben, und da werden Sie merken, wie dünn manchmal noch unser Glaube ist, dass dieser Heilige Geist tatsächlich durch mich etwas tun will. Also, das ist gemeint, wenn ich sage, Sendung ist ein Geheimnis, weil es Teilhabe ist am Handeln Gottes, am Werk Gottes. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Deshalb braucht es die totale Führung durch den Geist, also meine totale Auslieferung an den Heiligen Geist. Tagtäglich. Ein Hören, woher kommt seine Stimme, wohin führt sie. Sendung ist also ein geheimnisvolles Gehen auf Wegen, die nicht die unsrigen sind. Merken Sie sich das. Nach Jesaja 55, 8. Meine Wege sind nicht eure Wege. Sie haben vielleicht die tollsten Dinge geplant und alles platzt in ihrer Pfarrei oder in irgendeiner Seelsorgsweise. Und alles fällt zusammen. Wie reagieren Sie? Merken Sie sich das gut.
Da wird nicht resigniert und der Schwanz gezogen, sondern Herr, wozu? Dann beten sie. Herr, was willst du mir sagen? Es war vielleicht gut gemeint von mir, aber ich habe scheinbar nicht richtig hingehört. Was willst du wirklich? Und sie werden immer wieder staunen. Wenn sie, genau das sind die Punkte, ich sage es Ihnen gleich, wo ein Großteil von gutmeinenden Mitglaubenden aufhören. Das hat doch kein Wert. Da guck, jetzt habe ich was so Tolles geplant gehabt, haben die mir alles kaputt gemacht. Wer die da? Der Geist hat eine Führung übernommen und nicht die und der. Ist das klar? Ja, aber das müssen Sie ins Herz lassen. Das kostet Sie Ihren ganzen Egoismus, Ihre ganze Eigenliebe. Verstehen Sie? Dieses Hören. Und Sie werden aber staunen. Lassen Sie sich darauf ein. Es sind Wege, geheimnisvolle Wege, die nicht die unsrigen sind. Denn Sie merken ja, wie vieles gutmeinend heute in unserer deutschen Kirche gemacht wird. Wirklich gutmeinend. Mit fortlaufendem Erfolg, sage ich immer. Also stimmt doch irgendetwas nicht. Glauben Sie, ich kann doch nicht glauben, dass der Geist Gottes sich so gemausgert hat, dass er nicht mehr fliegen kann. Das gibt's doch nicht. Das ist doch der gleiche Heilige Geist. Aber die Werkzeuge fehlen. Man lernt uns zu viel, wie man Seelsorge macht. Und man lernt uns nicht das Hören auf die Führung des Heiligen Geistes. Ich habe wenigstens davon nichts gehört in meiner Ausbildung. Wenn schon die 40-jährige Wanderung der Hebräer von Ägypten ins Land der Verheißung und auch in der Wüste dann bereits ein Vorbild war für die ständige Geschichte der Menschheit auf dem Weg zu Gott bis zum Ende der Welt, so ist die Geschichte des Mose, der dieses Volk geführt hat, die Geschichte eines jeden Apostels. Und zwar während seines ganzen Lebens. Und lesen Sie immer wieder die Geschichte Israels und die Geschichte des Mose. Und da kommen Sie auf Punkte Ihres Lebens, hundertprozentig. Was hat dieser Moses alles ausgehalten? Wie hat er reagiert? Und wenn ich nur dran denke, als das Volk also vor dem verheißenen Land steht und dann rebelliert und wieder zurück will ins Land der Unterdrücker. Und der Herr dem Mose sagt, lass mich machen, ich werde sie austilgen, ich lasse sie aussterben. Aber dich mache ich zu einem großen Volk. Stellen Sie mal vor, das sagt er zu Ihnen. Aber was sagen Sie dann? Mensch, toll, Herr, das wird toll. Ich, der Stammvater eines deutschen Volkes, gerade neuen Volkes. Was macht der Mose? Sagt, nee, ohne mich. Das kannst du dir nicht leisten. Stell dir mal vor, was die Heiden sagen, wenn du die alle aussterben lässt. Du hast sie bloß rausgeführt aus Ägypten, um sie auszulöschen. Das kannst du dir nicht leisten. Sehen Sie, merken Sie, sie werden bei Mose Dinge finden, wo sie sagen, oh, da muss ich umdenken. Er setzt sich dauernd für dieses Volk ein, obwohl er die größten Chancen von Gott bekäme. Sagt, nee. Herr, so haben wir das nicht abgeredet. Die Geschichte des Mose, die Geschichte des Volkes Israel, ist unsere geistliche Geschichte, ist die Geschichte jeder Gemeinde, jeder Ordensgemeinschaft. Das ist etwas Wunderbares. Da finden Sie die ganzen Regeln, die ganzen Gesetzmäßigkeiten des geistigen Lebens. Und ich glaube, ein Apostel sollte diese Worte Gottes, das ist ja Wort Gottes, das ist ja nicht einfach Erzählung, ist nicht bloß eine Geschichte, sondern Gott will damit uns den Weg offenbaren, den er mit mir gehen will. Und der Hebräerbrief sagt dazu, Hebräer 11, 27, und standhaft hielt Moses aus, als hätte er den Unsichtbaren sichtbar vor Augen. Ähnliches schreibt ja auch Papst Paul VI. In Evangelii Nuntiandi, nicht? Die Verkünder heute sollten von einem Gott sprechen, dem sie so nahe sind, als sähen sie den Unsichtbaren. Das sind vielleicht schöne Worte, die hört man sehr nett an. Aber das einmal in sein Inneres hineinsehen. Was bedeutet das für mich, als sähe ich den Unsichtbaren? Was bedeutet das für mich? Was heißt für mich sähen? Das hat mit Glaube zu tun. Der Apostel hat also die Berufung, die Menschen zum Unsichtbaren zu führen. Das ist das Schwierige. Wir haben die Aufgabe, die Menschen zum Unsichtbaren zu führen. Und da ja der Apostel selber den Unsichtbaren auch nicht sieht, ist er ein Mann des Glaubens. Er sieht nicht, er weiß nicht, er glaubt. Das ist entscheidend. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Und Glaube heißt festhalten am Worte Gottes. Und Glaube ist eine unheimlich göttliche Kraft in uns. Das ist ja nicht irgendein Meinen, sondern ist eine Wirklichkeit. Wissen Sie, wenn Sie den Weg gehen mit Gott, dann, wie die Schrift es immer wieder schön ausdrückt, mit einem bestimmten griechischen Wort, das ihn sehen, wie Johannes sagt, was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir. Und er meint damit, das ist da, dieses Wort ist im Aorist, das heißt, was wir wirklich gesehen und gehört haben, das verkünden wir. Und dieses Sehen meint er aber dann viel tiefer, dann im zweiten Satz, nicht? Nämlich dieses Durchschauen auf ihn hin, auf den Handelnden hin, auf den Unsichtbaren hin. Und das ist Glaube. Schauen Sie, das geschieht sowohl in Ihrer Gebetsweise. Wir beten immer gern, wenn das Gefühl mitmacht und wenn so richtig Halleluja aus allen Poren platzt, nicht? Und wir so halb am Schweben sind. Ich gönn's jedem, aber bringe tut's nichts. Es trägt nicht. Es sind Gaben Gottes, dass wir übers Wasser kommen, wo wir sonst vielleicht untergegangen wären. Alles klar. Aber das ist nicht das Tragende. Sondern erst, wenn nichts mehr da ist. Ich sage es Ihnen ganz deutlich. Wenn nichts mehr da ist, weder in Ihrer Beziehung zu Gott, noch, was ich ja Ihnen damals erklärt habe, noch in Ihrer Beziehung zum Geschäft, zur Aufgabe oder zu den Mitmenschen. Wenn nichts mehr da ist, dann beginnt das mächtig Göttliche in Ihnen. Das heißt, wo ich innerlich spüre, ich drücke es immer so aus. Spüre nichts mehr, fühle nichts mehr. Es gibt nichts mehr, was mich froh macht, glücklich macht, gefühlsmäßig. Es ist alles so neutral, aber ich bin zufrieden. Ich bin nicht unglücklich. Wenn Sie, da merken Sie plötzlich, es ist nichts mehr da, was mich auf Vordermann bringt, gefühlsmäßig. Und trotzdem zutiefst in meinem innersten Sein bin ich nicht unzufrieden. Mir fehlt nichts. Ich brauche nicht das und das und das, um ein bisschen glücklich zu werden. Ich spüre plötzlich, ich brauche nichts. Ich bin's. Ich bin einfach innerlich zufrieden. Das genau meine ich mit dem Glauben. Das meine ich mit dieses Mann des Glaubens. Das ist dieses Insehen. Das ist eine Erfahrung mit ihm. Nicht? Und deshalb ist wichtig, lassen Sie sich auf diese Wirklichkeiten ein. Nicht? So wie es der Herr der Heiligen Gertrud gesagt hat, ich habe sie schon ein paar Mal zitiert, das Liebste ist mir, wenn du Ja sagst zu den alltäglichen Widerwärtigkeiten. Die kleinen Widerwärtigkeiten, das sind Widerwärtigkeiten, die mir meinem Gefühl nach widerwärtig sind. Das ist meinem Ego, sagen wir es ruhig, meiner Eigenliebe gegenüber widerwärtig sind. Wenn ich aber sage, Herr, aus Liebe zu dir mache ich es jetzt, weil es dein Wille ist, dann erleben sie plötzlich was ganz Neues. Diesen inneren Frieden, diese innere Freude, ganz tief drin, ganz still, wie neutral. Aber sie können sagen, bin nicht unglücklich. Es ist etwas, was mich ausfüllt, was mich trägt. Das ist es gemeint. Das ist der Mann des Glaubens. Das ist der, der den Unsichtbaren eigentlich verkündet, weil er ihn in dem Sinne sieht. Nicht? Er trägt ihn, er fühlt ihn aus. Also er sieht nicht, er weiß nicht, er glaubt. Das meine ich mit Glauben. Das ist ganz tiefe Stille. Wenn alles Äußere weggefallen ist. Und das ist halt der Punkt, wo manche aufhören, wenn sie sagen, es ist nichts mehr da, es bringt nichts. Und da ist genau das Entscheidende. Sein ganzes Leben des Apostels, ja, ist eingestellt auf das absolute Vertrauen zu Gott, der weder getäuscht werden kann, noch uns täuschen kann. Gerade jetzt am Barmherzigkeitssonntag war ja das ein wichtiges Thema bei Schwester Faustina. Jesus, ich vertraue auf dich. Dieses, und das meine ich jetzt mit diesem sich dem Geist Gottes ausliefern. Ihm vertrauen, dass er führt. Auch dort, wo ich vielleicht, weiß ich, Monate und Jahre nichts merke. Nicht? Denken Sie an den Vortrag von unserer lieben Schwester da vorne. Nicht? Auch wenn ich Jahre, wenn's Jahre scheinbar nichts tut, aber ich bleibe nur unter der Führung des Geistes. Das ist Vertrauen. Nicht? Und da kann Gott Wunder tun. Vertrauen ist nicht ein Gefühl, ist ein Tun, sage ich Ihnen immer wieder. Ist ein Tun. Ich bleibe dabei. Nicht? Ich lasse Gott, ich gebe Gott die Chance, dass er handeln kann. Auch wo ich nichts sehe. Und Christus hat dem Apostel sein Wort gegeben. Und Paulus in 2 Timotheus 1,12 schreibt deshalb, ich weiß, an wen ich geglaubt habe. Der sagt, ich weiß, an wen ich geglaubt habe. So stark ist diese innere Erfahrung, die jeder Apostel in sich tragen kann. Wenn man den Gesandten, den Apostel, den Jünger, den Mann des Wortes nennt, so nicht in erster Linie deshalb, weil er die Botschaft verkündet, sondern weil er sein Leben für sich und alle Menschen auf das Wort Gottes gestellt hat. Dass für ihn das Wort Gottes absolut ist, dass es Wort Gottes ist und das bleibt in allen Zeiten. Und es hat immer Gültigkeit und es hat die Kraft, das zu bewirken, was es sagt. Dieses Vertrauen auf das Wort Gottes, deshalb muss ich es auch immer wieder betrachten. Ich muss es nicht bloß lesen, so seitenweise, sondern betrachten. Herr, was willst du mir sagen? Oder wenn ich Fragen habe, Dinge, die ich nicht durchschaue, wo ich einfach das Wort Gottes mal hernehme, mal hinhöre bei dem, was ich jetzt gerade betrachte, lese, was willst du mir damit sagen, in meine Situation? Und bitten Sie vorher den Heiligen Geist, lass mich auf das Wort stoßen, mit dem du mir Antwort gibst oder eine Weisung gibst oder einen Mut machst, weiterzugehen, je nachdem. Aber das, Sie können sich auf das Wort Gottes verlassen, aber verlassen Sie sich auch drauf. Verstehen Sie? Ich muss es auch tun, ich muss es auch riskieren. Der Apostel sieht den Unsichtbaren genauso wenig wie die anderen, aber er hält standhaft aus, als ob er ihn sähe, heißt es. Er hält standhaft aus, als ob er ihn sähe. Er sieht nicht, aber er hat das Wort des Psalms begriffen. Ein Psalmwort, das das Evangelium gleichsam schon vorausverkündet, nämlich Psalm 119, 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Pfade. Und der Gesandte, der Apostel, ist also der Mensch, der in der Nacht auf das Licht wartet. Und das, was sie so um sich herum erleben, erfahren, ist schon manchmal sehr Nacht, denke ich. Aber vergessen Sie es nicht, der Apostel ist der Mensch, der in der Nacht auf das Licht wartet. Mit Sicherheit. Die Welt des Alten Testamentes hat diesen schönen Ausdruck geliebt im Psalm 103,6. Meine Seele harrt auf den Herrn mehr, als den Morgen die Wächter sich ersehnen, die den Tag erwarten. Mehr. Die Seele harrt auf den Herrn viel mehr als die Wächter auf das Morgenrot, wie es andere Übersetzungen heißt. Aber ist das wahr? Der Apostel, der Gesandte, er führt die Menschen nicht zu einer direkten Schau Gottes. Das kann er nicht. Aber indem er sich auf die Wellenlänge Gottes einstellt, eben dieses, sich dem Geist Gottes zur Verfügung stellt, seiner Führung, hören auf seine Führung, nicht? Dadurch führt ihn sein Glaube sicherer als das sicherste Radargerät. Und Sie merken, wenn Sie das hören, hört sich das wie fromm an. Das heißt, wir haben es noch nicht erfahren, vielleicht. Vielleicht haben es auch manche schon erfahren. Aber dass ich mich so auf die Wellenlänge Gottes einstelle, so auf mich auf den Geist seiner Führung einstelle, dass es für mich sicherer ist als jedes Radargerät meinetwegen. Und Sie werden merken, es ist etwas so Befreiendes, wenn auch Dinge kommen, die Ihnen wirklich zuwider sind und quer liegen, obwohl Sie es so gut meinen, nicht? Und da sagen, Herr, was ist deine Stimme in dieser ganzen Verwirrung? Was ist dein Wille? Dass ich sofort schaue, was ist los, was will er? Wenn Sie, wir lassen uns verwirren, durcheinander bringen, aber wir fragen nicht, was ist die Stimme Gottes mitten in diesem Durcheinander, wo ich jetzt nicht mehr verstehe, weil jetzt heute alles quer kommt. Der eine, der macht ein dummes Gesicht vielleicht, der andere, der macht nicht mit, der dritte, der stellt alles in Frage, was es halt alles passieren kann. Jetzt können wir ja selber verrückt werden. Nein. Herr, was ist deine Stimme in diesem, was ich jetzt erlebe? Wissen Sie, durchschauen auf den Unsichtbaren. Das heißt, sich dieser Führung des Geistes anvertrauen, ausliefern, hinhören. Du willst was sagen. Und da resignieren wir doch gleich und hören auf. Ja. Wir machen nicht weiter in unserem Hören. Was willst du sagen? Er ist immer am Sprechen. Vielleicht müssen Sie mal einen Tag warten. Es kann sein, dass Sie einfach ein Hörender bleiben, ein Wort. Und auf einmal geht Ihnen etwas bewusst auf. Oder von außen her kommt eine Antwort. Aber bleiben Sie im Hören. Ja? Und resignieren Sie nicht. In Matthäus 24, 35 sagt der Herr, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nie vergehen. Nehme ich das ernst? Verlasse ich mich auf ihn? Aber auch jetzt das Wort Gottes, klar im Sinn der Schrift, aber auch dieses Sprechen Gottes im alltäglichen Leben. Schauen Sie, die geistige Tradition sagt, das Sprechen Gottes durch zwei Ursachen ist die sicherste Form, wie Gott spricht. Das ist die Erfahrung der geistigen Geschichte. Die zwei Ursachen, das sind die äußeren Vorkommnisse, die Situationen, Menschen, Gelegenheiten, alles, was da gerade passiert heute, ist die sicherste Form, wie Gott zu Menschen spricht. Aber wenn ich nicht mehr hinhöre, wenn ich alles dann gegeneinander sehe oder gegen mich sehe und alles, verstehen Sie, dann nicht aus. Dann kann ich die Stimme des Geistes nicht raushören. Nicht? Und vielleicht geht es bei so einem Durcheinander darum, dass mein Glaube gestärkt werden soll. Glaube ich jetzt noch, dass Gott, dass der Geist Gottes noch führt? Verstehen Sie, wo ich auch mich fragen muss, auch Anfragen an mich selber. Herr, was bedeutet die Situation? Was wird bei mir klar? Ist bei mir fehlender Glaube? Ja, auf einmal entdecke ich da Sachen, die Voraussetzung sind für dieses Hören auf den Geist. Das sind so vielfältige Dinge. Merken Sie sich einfach das ganz Einfache. Ein Hörender bleiben. Die Stimme des Geistes hören. Auch einfach nicht etwas als, wie soll ich sagen, etwas, es darf nicht sein. Sondern, Herr, was willst du jetzt durch diese Situation mir sagen? Welche Richtung geht der Wind? Wie soll ich reagieren? Was ist jetzt dran? Was ist dein Wille jetzt? Dein Wille, dein Heilswille. Denn das ist meine Sendung, am Werk Gottes und seinem Heilswillen teilzuhaben. Und deshalb gibt es nichts, keinen Alltag, kein Nichts, was nicht mit meiner Sendung zu tun hat. Entweder ist der Herr dabei, mich dafür noch mehr zu reinigen und vorzubereiten, oder aber er will mir etwas sagen und ich verstehe die Sprache noch nicht. Ich höre, sind Sie, dann werde ich nicht die Kraft verpuffen, um zu schimpfen und zu toben und mich zu ärgern und so. Das verpuffte Kraft, sondern zu still zu werden. Herr, lass mich hören, was du willst. Was ist dein Wille? Da werden Sie merken, christlich leben heißt gesund leben. Da machen Sie es nicht kaputt. Wie mit Ärger und so. Zum Beispiel vor dem Geheimnis der Eucharistie hat der heilige Thomas gesungen, Gesicht, Gefühl, Geschmack betrügen sich in dir. Sie sehen Blutsbrot natürlich. Doch das Gehör verleiht den sicheren Glauben mir. Den sicheren Glauben mir, das Gehör. Was Gottes Sohn gesagt, das glaube ich hier allein. Es ist der Wahrheit Wort und was kann wahrer sein? Wenn das alle durch die Jahrhunderte so gehandhabt hätten, dann hätte es nicht diese verschiedensten Formen in der Eucharistie gegeben. Also ich meine die echte Eucharistie und dann nur Symbolik. Ja. Wenn wir alle diese Worte ernst genommen hätten. Der Apostel dehnt diese Haltung auf sein ganzes Leben, so es in Lukas 5,5 heißt, Meister, auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und so geht das Geheimnis des Apostolates direkt aus dem Wesen des Apostolates hervor, nämlich gesandt, am Werk Gottes teilzuhaben. Das Apostolat soll die Menschen lehren, ihr Leben durch das göttliche Wort zu erhellen. Denn durch das Wort Gottes bekomme ich Sinn in das, was vor sich geht. Was Apostolat ist, zeigt sich heute ganz deutlich, mehr wie in früheren Jahrhunderten. Wissen Sie, es ging sehr lange, in den ersten Jahrhunderten, immer wieder um die Unterscheidung zwischen falschen Göttern und dem wahren Gott. Also die ersten Verkündigungen gingen ja immer zu den Heiden, die an falschen Göttern hingen. Heute aber wird sogar Gott selbst verworfen. Das ist eine ganz andere Situation für uns. Wir stehen nicht mehr im Kampf, um den wahren Gott zu verkünden, sondern die Religion selbst wird abgelehnt. Und für die Menschen unserer Umgebung gibt es nicht mehr die Wahl zwischen Gott und Satan, sondern zwischen Gott und dem Nichts. Geworfen sein ins Nichts, bekanntes Wort des deutschen Philosophen Heidegger. Geworfen sein ins Nichts. Es geht mit den Menschen um uns herum, Entscheidung Gott oder nichts. Mir hat letztens am Telefon eine gesagt, also wissen Sie, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, meine ganze Verwandtschaft, Nachbarschaft, die sind alle katholisch, aber ich habe gehabt, wenn wir da reden, nach dem Tod, da kommt, da ist nichts mehr, da ist aus, da ist nichts mehr. Zwischen Gott und nichts, glaubende Leute, das heißt Katholiken, das heißt nicht unbedingt glaubend, ja. Verstehen Sie, zwischen Gott und nichts. Und da ist unser Apostolat angesetzt. Ganz anders wie früher. Die haben wirklich noch an Götter geglaubt. Stellen Sie doch an etwas Größeres, wo man noch einen Ansatzpunkt hatte. Aber beim Nichts, wo haben Sie dort einen Ansatzpunkt? Ja? Das muss uns mal bewusst sein. Und vielfach haben sich die Menschen um uns herum für das Nichts entschieden, wie ich Ihnen gerade dieses Beispiel von dieser einen Anruferin gesagt habe. Und dieses Nichts ist für die Menschen, ja, komisch, nicht leer, sondern es ist ausgefüllt. Darum merken sie es nicht, nämlich mit Reichtümern der Welt. Dieses Nichts ist ausgefüllt Bei meinen ist alles Mögliche für Autos, Reisen, bequeme Lebensführung, Errungenschaften der Kultur. Auch ausgefüllt mit einer Liebe, die von allem Zwang der christlichen Moral befreit ist und die nichts anderes mehr ist als nur noch Leidenschaft, die den anderen ausnutzt. Damit ist das Nichts ausgefüllt. Und damit kommen wir nicht an. Wenn das Nichts leer wäre, da hätten wir einen Ansatzpunkt. Das Problem ist, es ist ausgefüllt. Gucken Sie doch in die Umgebung. Die sind zufrieden. Was willst du mit Gott? Ich habe, was ich brauche. Mir geht's gut. Ja? Muss uns klar sein. Die Sache Gottes hat nur mehr, und das ist jetzt unsere Sache, die Sache Gottes hat nur mehr Gott zu ihrer Verteidigung. Es geht in unseren Breiten nicht mehr normalerweise um Antiklerikalismus oder Christenverfolgung in diesem äußeren Sinn, sondern wir haben die Situation, wie wir es aus dem Alten Testament kennen. David steht aufs Neue diesem Goliath gegenüber mit seiner scheinbar unüberwindlichen Rüstung, dieser Goliath. Ja, und das merken Sie, wenn Sie diesen Menschen begegnen. Mir fällt nichts, ich brauche nichts, wozu brauche ich Gott? Ja? Das ist das Goliath mit einer unüberwindlichen Rüstung. Nicht? Und wie David nimmt der Apostel die Herausforderung an. Wir weichen nicht zurück. Und wir kämpfen gegen diesen Goliath, der mit dem Gott Israels Schluss machen will. Denn den gibt es ja nicht, ne? Es heißt in 1 Samuel 17,33, David erhält von Saul die Erlaubnis, mit dem riesenhaften Philister zu kämpfen. Also ein Knabe gegen einen Kriegsmann von Jugend auf, heißt es da. Und David nähert sich diesem Riesen nur mit einer Schleuder und mit 5 Kieselsteinen. Aber Gott ist sein Helfer. Auf die Beleidigungen des Philisters antwortet David: Du kommst zu mir mit Schwert und Spieß und Schwer, ich aber trete dir entgegen im Namen des Herrn. 1 Samuel 17,45. Das ist ein so wichtiges Bild. Das ist die konkrete Situation, mit der wir, der Apostel, der Gesandte, heute rechnen muss. Ein ausgefülltes Nichts, ein Goliath, nicht, wo man kaum durch die Rüstung durchkommt. Wichtig. Was bringt der David mit? Was bringen Sie mit? Er bringt das mit, was er kennt. Er war Hirte und da hat er eine Schleuder gehabt, um diese wilden Viecher zu vertreiben. Ja? Das war alles, was er hatte. Und das genügt. Verstehen Sie? Das ist nämlich interessant, dass König Saul, der hat ja dem David dann mit seiner Kriegsrüstung oder hat seine Kriegsrüstung geben wollen, um ihn damit begleiten wollen. Es heißt in 1 Samuel 17, 38-39, Saul, der König, setzte David einen ehernen Helm aufs Haupt, legte ihm einen Panzer an, dann gürtete er David sein Schwert über den Waffenrock, aber David mühte sich vergebens zu gehen. Denn er war es nicht gewohnt. Und so legte er die ganze Rüstung wieder ab. Das heißt also, all das, was er als Werkzeuge bekommen hat, um den Riesen zu besiegen, hat ihn alles verhindert. Hat ihn behindert. Dieses Bild, das ist Offenbarung, das ist Wort Gottes, das ist ja nicht eine Geschichte. Das muss ich mal überlegen, was uns da gesagt wird. Das, was man ihm mitgegeben hat, eigentlich als Ausrüstung, als wichtige Ausrüstung, die hat ihn behindert, er konnte nicht einmal gehen. Nicht? Er hat nur das gebraucht, was zu ihm gehörte, was er gekannt hat. Das war sein Schleuder, sonst nichts. Ich muss nur das mit einbringen, was ich habe. Gott kann dort das Kleinste, das Größte machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Bild, ein ganz wichtiges. Schauen Sie, genauso muss der Apostel heute, wenn er diesen beispiellosen Kampf mit dem heutigen Unglauben aufnehmen will, darauf verzichten, sich mit Waffen zu belasten. Also wir werden uns entsprechend ausrüsten und dann wollen wir sehen, ob wir den Goliath nicht hinkriegen. Ja? David hat andere Waffen. Und die wichtigste von allen, jetzt kommt die dritte wichtige Eigenschaft des Apostels, ist seine Armut. Es war der Glaube und das Wort. Und jetzt drittens die Armut. Dem massiven Unglauben gegenüber steht der Glaube. Den Reichtümern, Reizen und Techniken gegenüber steht die Armut. Denn die Armut ist die sichtbare Folge des Glaubens, also die Haltung dessen, der alles von einem anderen erwartet. Wenn ich arm bin, habe ich nichts. Ich kann nur alles von einem anderen erwarten. Also ich bringe mal das, was ich habe, mein Schleuder, die nehme ich mit. Die habe ich dabei. Aber da kann ich immer noch daneben schießen. Nein, sonst habe ich nichts, weil ich alles von einem anderen erwarte. Das ist gemeint, das ist die biblische Armut. Ja. Die Armut ist die sichtbare Folge des Glaubens. Also die Haltung dessen, der vom anderen, einem anderen alles erwartet. Und das Zeichen dessen, der sich nur auf Gott stützt. Das hört sich immer alles so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fromm an, in Anführungszeichen. Ja, man muss ja was tun. Also, und so weiter. Sicher, ich kann vieles tun, ich kann viele Dinge einbringen. Alles, was uns auch heute angeboten wird. Wir haben ja auch vieles kennengelernt. Ja. Aber ich möchte Sie bitten, all diese Dinge, die gebe ich dem Herrn. Ich komme als Armer. Ich komme nicht mit Werkzeugen, so, jetzt wird die Gemeinde zum Glauben kommen, ob sie will oder nicht. Ja? Nein, ich komme, ich habe zwar Verschiedenes, biete ich an, aber das Wichtigste ist, dass ich den Herrn bitte, gib mir das richtige Wort, sprich du durch mich. Lass mich die Menschen anschauen mit deinen Augen, der Barmherzigkeit und Liebe. Lass mich barmherzig sein zu ihren Schwächen und Sünden. Lass mich nicht mehr verurteilen. Handle du total in mir, so wie du bist. Stellen Sie, ich kann das alles einbringen, aber das Entscheidende ist, dass ich selber von dem, was ich einbringe, nichts erwarte, sondern alles von ihm. Dass er vielleicht das eine und andere benutzt, oh, ganz klar, aber dass ich alles von ihm erwarte. Sie werden merken, das ist gar nicht ganz einfach. Denn wir sind ganz schnell, wenn wir so bestimmte Methoden haben, die ja hilfreich sind, das ist ja nicht drum. Lernen wir es ja auch, nicht? Das ist alles ganz gut. Aber es ist so wichtig, dass der Herr handeln darf. Er will durch mich handeln. Da muss ich arm sein, da muss ich all das nur zur Verfügung stellen, aber alles von ihm erwarten. Wissen Sie, es hört sich beim Zuhörer vielleicht ganz normal an, ja? Aber jetzt im Realen, jetzt stehen Sie in einer Gemeinde, machen ein Glaubensseminar meinetwegen, nicht? Oder stehen bei einem Sterbenden, nicht? Jetzt habe ich gelernt, wie man mit dem redet, so mache ich. Erwarte ich jetzt alles, was ich gelernt, von dem, was ich gelernt habe, dass das wirkt? Sehen Sie, ich hoffe, dass Gott es benutzt. Aber das Wichtige ist, dass er es benutzt, verstehen Sie? Dass er es benutzt, dass ich arm bin. Dass ich von meinem Werkzeugen nichts erwarte, also verstehen Sie, gleichsam von mir, ich tue das, sondern dass ich wirklich von ihm alles erwarte, dass ich ihn bitte, all das, was mir da auch vielleicht als Texte gegeben ist, dass ich ihn bitte, sei du in den Texten, mandle du, ich biete es einfach an. Es darf auch schief gehen. Sagen Sie ihm das ruhig. Dass sie bereit sind, auch Blamage hinzunehmen, wenn sie vielleicht zu sehr auf sich selbst gebaut haben. Und dann bringen sie die Blamage vor den Herrn und dann könnte vielleicht die Wirkung im Nachhinein kommen. Weil die Blamage dann genau das ist, was sie brauchen, Armut. Dass Gott handeln kann. Sehen Sie, merken Sie, die Dinge sind leicht gesagt, aber im Tun muss ich gucken, handle ich so auch? Nicht? Oder bin ich schon wieder am Machen? Ich bete zwar, aber in Wirklichkeit, in meinem Herzen, erhoffe ich von dem, was ich mache, dass da was rauskommt. Verstehen Sie? Und da passen Sie da auf. Das ist genau um das geht es. Glaube und Armut sind die wahrhaft spezifischen Heilmittel, mit denen die Verwundung durch den Unglauben bekämpft und geheilt werden kann. Glaube und Armut. Das sind die Panzerfaust, die alle Eisenwände durchbrennen und durchglühen. Arm sein in Wirklichkeit und arm sein im Geiste ist eine einzige und doch doppelte Armut, an die wir nur langsam herankommen werden. Wir entäußern uns nicht plötzlich, es ist alles ja Wachstum in uns, aber wir können jeden Tag einen Schritt weiter auf die Einfachheit, auf die Entsagung, auf das bloße Gottvertrauen hinstreben, Schritt für Schritt. Wir werden uns immer wieder entdecken, das war wieder gemacht. Dann bringen Sie es vor Gott, bringen Sie diese Armut vor Gott, dass Sie es wieder gemacht haben. Und dann kann er wieder was tun. Verstehen Sie? Ja, aber achten Sie drauf. Wir werden uns immer wieder entdecken, dass wir es gemacht haben. Also äußere Armut ohne die Demut des Herzens führt zu dem schlimmsten Pharisäismus, der den Apostel befallen kann. Er tut äußerlich so, als wäre er, aber im Herzen hat er die Demut nicht. Demut und Armut ist ja in der Heiligen Schrift das Gleiche. Das Nachlassen der wirklichen Armut macht das Apostolat unfruchtbar. Sie merken das überall, wo da wird alles Mögliche gemacht und die Menschen resignieren, obwohl sie es gut meinen. Aber es fehlt diese geistige Haltung des Glaubens, des Wortes Gottes, auch das Vertrauen auf das Wort Gottes und der Armut. Ich erwarte alles von ihm. Es wird unfruchtbar. Sich bequem machen wäre nicht das Schlimmste. Es führt aber dazu, dass man sich auf etwas anderes stützt als auf das Wort Gottes allein. Und damit wendet man sich wieder der Rüstung des Saul zu. Also diese anderen Waffen. Das Geheimnis der Teilnahme des Apostels am Werk Gottes und dann das Vertrauen des Apostels auf dieses Wort Gottes allein und die Armut, die von allem befreit, was seine einzige Hoffnung auf Gott verbergen könnte, sind drei miteinander verbundene Wirklichkeiten, die einander bedingen und ergänzen. Das Vertrauen des Apostels, also Glaube, Vertrauen, dass der Herr, wenn er mich sendet, dann will er auch handeln. Und dann dieses Trauen dem Worte Gottes, was es mir sagt, und dann diese Armut, ich weiß hundertprozentig, er kann durch mich, so wie ich bin, nur wenn ich nur eine Schleuder habe, kann er diesen Riesen bezwingen. Und ich tue, was ich kann. Ich achte nicht auf den Erfolg. Der Erfolg kann in 10 Jahren kommen. Sehen Sie, das ist immer das Verrückte. Wir wollen immer gleich was sehen. Das ist aber das Gegenteil von Armut. Wenn es kann sein, Sie bauen Dinge auf, Sie machen alles Mögliche. Es scheint nichts zu laufen, also nichts Großes zu blühen. Machen Sie weiter. Überlassen Sie es dem Herrn, wann er die Blüte gibt. Vielleicht nach Ihrem Tod. Sehen Sie, das ist doch nicht unsere Sache. Der Erfolg ist nicht unsere Sache, sondern dass wir einfach dem Geist zur Verfügung stellen. Wir wollen immer Gott Termine setzen und das ist falsch. Wir sind dauernd enttäuscht, weil die Termine nicht stimmen. Weil er sich nicht an die Termine hält, die wir ihm machen. Und dann machen sie nichts mehr. Merken Sie, genau das ist der Reichtum. Das Gegenteil von Armut. Das ist der Stolz, das Gegenteil von Demut. Und so können wir das Reich Gottes in unserem Breiten nicht aufbauen. Also riskieren Sie es in dieser Armut. Erwarten Sie keinen Erfolg. Es ist zwar immer enttäuschend, man leidet darunter. Opfern Sie das Leiden auf, das passt noch gut dazu, zu der Armut. Dann kann Gott handeln. Dann schenken Sie ihm das auch noch und machen Sie weiter. Aber resignieren Sie mir ja nicht, das sage ich Ihnen. Schad fürs Geld dann. Schauen Sie, früher waren die apostolischen Mittel sehr viel verschiedener. So zum Beispiel zeigte sich gerade, meinetwegen, das mütterliche Antlitz der Kirche, das ja ein Widerschein des Antlitzes Gottes ist, zum Beispiel in den Einrichtungen von Krankenhäusern, Schulen, Jugendarbeiten und so weiter. Oder auch ein einsatzbereiter Priester konnte zahlreiche Menschen guten Willens um sich sammeln. Das war. Heute werden diese Einrichtungen, die eigentlich auch das Erbarmen der Kirche, der Gottes durch die Kirche gezeigt haben, werden diese Einrichtungen zum Teil von Städten und Staat übernommen. Die Frage ist, was bleibt uns denn noch? Eigentlich nichts. Wirklich nichts, das unmittelbar von Bedeutung ist, das also ein Vorteil und eine materielle Hilfe für den Glauben wäre, also äußerlich. Uns bleibt nur eines, nichts als ein kleines, armes, schwaches, machtloses und nacktes Kind. Aber dieses Kind in der Krippe ist Gott. Genau das ist es. Wir haben keine großen Werke mehr, wenn wir die Leute mit dazu haben. Wir können das nicht mehr nach außen zeigen, was die Kirche alles tut und so weiter, was man ja früher immer gesagt hat. Wir haben nichts. Was wir da haben, ist das hilflose Kind von Bethlehem. Aber das ist Gott. Und das ist wieder diese Armut. Und ich glaube, das fällt uns unheimlich schwer. Wir sind trainiert von der Wiege bis zur Bahre. Wir müssen schaffen, 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 Häuslebauer und so weiter. Und womit ich noch wieder selber abbreche. Verstehen Sie? Es ist verrückt. Und es ist so in uns drin, wenn du nichts leistest, bist du nichts. So ungefähr. Und da diesen ganz anderen Weg gehen, eines Gottes der Erniedrigung, der aber Erfolg hat, das ist ein dauerntägliches Ringen, sage ich Ihnen. Aber bleiben Sie auch dran, ganz wichtig. Wir werden derart in die Enge getrieben, dass wir nur mehr eigentlich eine religiöse Religion haben. Und daran erkennen wir die Größe unserer missionarischen Aufgabe heute. Nämlich, David heute muss die Herausforderung des Goliath annehmen. Und der David heute hat nicht einmal mehr Steine als Waffen, sondern nur mehr jene, von denen der heilige Paulus spricht. Wir wandeln wohl im Fleische, doch kämpfen wir nicht nach dem Fleische. Die Waffen, mit denen wir kämpfen, sind nicht natürlich menschlich, sondern es wohnt in ihnen eine Kraft inne für Gott, um selbst Bollwerke einzureißen. 2 Korinther 10, 3 bis 5. Mit was ist Paulus unterwegs gewesen? Er sagt ja immer selber, er sei, hat gar nicht so reden können und nennt sich selber sehr. Schauen Sie mal in die Geschichte, die geistige Geschichte, die Geschichte der Kirche. Wer hat neues Leben in die Kirche gebracht? In allen Jahrhunderten. Wer waren das? Was waren das für Leute? Sie können selber gucken, Sie können selber schauen. Wenn Sie merken, das waren Menschen, die vom Herrn alles erwartet haben und dann konnte Gott durch sie handeln. Jesus ist sicher klein und arm geboren, weil er bis zum Ende der Zeiten Zeugnis ablegen wollte von seiner Liebe zu den Kleinen und Armen der ganzen Welt. Aber es gibt eine noch tiefere Entsprechung für seine demütige Geburt. Nämlich nichts ist Gottes würdig. Nichts ist so erhaben, dass es ihn aufnehmen könnte. Weder Schmuck noch Palast noch menschliche Weisheit. Deshalb hat Gott dort seine Wahl getroffen, wo es nichts gibt. Denn dort gibt es auch keine lächerliche Konkurrenz, noch gibt es falsche Pseudo-Reichtümer. Gott kommt nur dorthin, wo er alles ist, nämlich in die Krippe, wo die wirkliche Armut ist. Er kommt dorthin, in Maria, wo die Armut ihres Herzens ist. Dort kommt er hin. Dort, wo er alles ist, wo wir nicht im Weg stehen. Das also vielleicht eine kleine Anregung, dass sie darauf achten, auf diese Eigenschaften, damit Gott durch mich handeln kann. Dieser Glaube an den Unsichtbaren, dieses also Vertrauen gemeint auch auf ihn, sein Wort, dass das für mich sicher ist, was er mir zusagt, aber auch sein Sprechen im Alltag und diese Grundhaltung der Armut, die ja die ganze Seligpreisung ausmacht. Herr, wir bitten dich einfach, hilf jedem Einzelnen, lehre uns Tag für Tag immer mehr, in diese Freiheit von uns selbst zu kommen, dass du alles in uns wirst und dass du jedes Wort, jeden Blick und alles in uns gebrauchen kannst, um Menschen bis in die Tiefen anzusprechen, sie aus dem Nichts herauszuholen, dass sie wieder zum Leben finden. Darum bitten wir dich. Amen. Ja.